In autoritären Regimes ist Protest grundsätzlich verboten. Die Versammlungsfreiheit, eines der Grundrechte jeder Demokratie, gilt hier nicht. Deshalb sind Beispiele wie die Montagsdemonstrationen in der DDR besonders bemerkenswert, was den Mut der Menschen und die Wirkkraft des Protestes angeht. In ihnen kam nicht nur eine inhaltlich-politische Unzufriedenheit mit den akuten Zuständen zum Ausdruck, sondern auch eine philosophisch-humanistische mit einem unterdrückerischen System an sich. In autoritären Kontexten bedeutet Protest immer auch Kommentar und Klage. In Bezug auf seine eigene Verunmöglichung von oben kämpft er in erster Linie für die eigene Existenzberechtigung. In Demokratien hingegen ist Protest aller Art zuerst ein Akt demokratischer Selbstermächtigung, damit zugleich stets Ausdruck einer zumindest impliziten Zustimmung zum System. Ausnahmen sind extremistische Proteste, die sich demokratischer Mittel bemächtigen, um die Demokratie oder ihre grundlegenden Werte an sich anzugreifen. Man denke an die Querdenker-Demonstrationen während der Corona-Pandemie und ihren Tiefpunkt, dem Sturm auf den Reichstag am 28. August 2020. Oder an die üblichen Neonazi-Aufmärsche an für sie geschichtsträchtigen Daten wie dem Geburtstag Adolf Hitlers. Ansonsten wendet sich nahezu jede friedliche Protestform, die sich demokratischen Prinzipien wie Transparenz und Dialogbereitschaft verpflichtet fühlt, an die Demokratie als Adressat ihrer Forderungen. Protest ist kein Pro-Seminar, stellt der Soziologe Armin Nassei in »Das große Nein – Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests« fest. Protest ist zwar im Wortsinne ein positives Zeugnis, schreibt er, aber eben auch ein großes Nein, das entsteht, wenn sich ein politisches Ziel nicht mit den Bordmitteln des parlamentarischen Verfahrens erreichen lässt. Protest erreiche selten konkrete Gesetzgebung, allein schon, weil er selten konkrete Lösungen fordere. Seine Funktion bestehe eher darin, mit jener Stimme des Vetospielers zu sprechen, den es gar nicht geben kann. Dennoch gibt es unzählige historische Beispiele, bei denen Protest sehr konkrete Forderungen durchgesetzt hat. Sie genauer zu untersuchen, kann Hinweise darauf geben, wann Protest mehr oder weniger wirkungslos verebbt, wann er sich wie und in welche Dimension steigern muss und wann er erfolgreich im Sinne greifbarer Veränderung wird. Neben der genannten Differenzierung des Kontextes braucht es auch eine präzise Unterscheidung der Mittel, die der Protest einsetzt. Protest hat 1000 Gesichter und lässt sich von zivilem Ungehorsam und Widerstand eher schwer abgrenzen. Oder besser, Protest ist eher ein Rahmenbegriff, der alle denkbaren Techniken beinhaltet. Eine berühmte Liste des legendären Protestforschers Gene Sharps umfasst sage und schreibe 198 Taktiken aus allen Kategorien. Sie ist inzwischen online auf fast 300 angewachsen. Dazu gehören Mahnwachen, Parodien von Wahlen, friedliche Besetzungen, diverse Arten von Boykotten, 23 verschiedene Typen von Streik, Abzug von Spareinlagen, orchestriertes den Rücken zuwenden, absichtliche Gefängnisstrafen, Hinsetzen alias Sit-ins, Teach-ins und viele weitere Aneignungen öffentlichen Raumes.